Matthias aus dem wunderschönen Spanien zu dir, wo auch immer du gerade bist. Es ist so schön, dass du auch heute wieder in den Communicate Yourself Podcast reinschaltest. Und ich habe heute ein Thema auf dem Zettel, über das wir wirklich mal reden müssen. Damit müssen wir wirklich mal Klartext sprechen. Es geht um das Thema Fehler, ja. Denn Fehler zu machen ist so gesellschaftlich mitunter irgendwie maximal schrecklich behaftet und betrachtet. Aber damit es Fehler geben kann, impliziert das irgendwie auch, dass es ein richtig geben muss. Und damit auch eine Art Maßstab oder eine Bewertung, anhand derer wir ablesen können, ja, wann etwas den Vorstellungen entspricht und wann nicht. In der Schule kann man dieses, ich nenne es mal Schwarz-Weiß-Denken, perfekt abbilden. Ja, Matheunterricht zum Beispiel, da ist ja wohl auch ganz klar ersichtlich, wenn etwas falsch oder richtig ist. All das basiert natürlich wiederum auf einem wissenschaftlichen System, das irgendwann mal erforscht und etabliert wurde. Wir wissen also heute, dass 2 und 2 4 ergibt und eben nicht 18.360. Gehen wir dann aber schon in ein anderes Unterrichtsfach über, wird diese Betrachtung schwieriger. Denk dich mal in deinen Deutschunterricht zurück. Stichwort Gedichtinterpretation. Mir war wirklich schon immer schleierhaft, wie man hier wirklich eine 5 bekommen kann oder auch vergeben kann. Das ist wahrscheinlich eher der springende Punkt, wie man eine 5 vergeben kann. Solange du doch den Kontext irgendwie erfasst hast, etwas aufgeschrieben hast und entsprechend deines Wissens, was du auch vielleicht gelernt hast und deiner Gedanken interpretiert hast. Da war mir schon immer wirklich unklar, wie das so miserabel bewertet werden kann. Es gibt mit Sicherheit Dinge, die irgendwie nicht strittig sind, aber wir reden von einer Interpretation. Also in den vornehmlich wissenschaftlichen Schulfächern hat das Richtig- und Falsch-System ganz gut gepasst und auch funktioniert, weil es ja auch greifbar war oder ist. Wobei auch hier immer wieder neue Erkenntnisse gewonnen werden, ne, die veraltete Formeln, Studien und Berechnungen ablösen. Das Leben ist ja halt auch dynamisch und damit ständig in Veränderung. Wann immer wir also von Fehlern sprechen, sprechen wir auch von einer Vorstellung oder einer Bewertung, die einem richtig entspricht, also die als Gegengewicht ein richtig haben muss. Als du ein Baby warst oder ein Kleinkind warst, je nachdem wie schnell oder langsam, ohne Bewertung, du angefangen hast zu laufen, hast du ja schmerzlich erfahren, was funktioniert und was nicht. Ja, und dann hast du immer wieder darauf zurückgegriffen, was funktioniert, damit du dich nicht weiter verletzt und irgendwie vorankommst. Du bist aber nicht einfach aufgestanden und konntest perfekt laufen. Du hast ja nicht mit einem Jahr gedacht, so, jetzt stehen wir mal auf, los geht's und bist perfekt gelaufen. Du hast es geübt, du bist hingefallen und du bist wieder aufgestanden. Du hast also früh aus deinen Fehlern gelernt und dich nicht weiter an ihnen aufgehalten. Du hast es einfach besser gemacht und fertig war der Laden, ja? Aber vor allem hast du dir keine Gedanken darüber gemacht, was hätte passieren können, wenn du nicht den linken nach dem rechten Fuß gegangen wärst oder was passiert wäre, wenn du es nochmal falsch machen würdest oder auch, wenn das jetzt im Heute passiert. Du hast es einfach getan. Ja, klar, jetzt könnte man sagen, gut, mit einem Jahr, da war ich ja vielleicht auch noch nicht so intelligent und mental ausgestattet, dass ich mir darüber hätte Sorgen machen können. Das stimmt. In jedem Fall können wir uns von diesem Kleinkindalter, Babyalter aber eine Menge abschauen. Weil that's the main point der heutigen Episode. Obwohl wir ohne Fehler nicht lernen können, haben wir große Angst davor, sie zu machen. Nochmal, wenn wir keine Fehler machen, können wir auch nicht lernen. Aber wir haben so große Angst davor, sie zu machen, was uns von was abhält? Vom Lernen. Und damit meine ich nicht nur dem schulischen Lernen. Ich beziehe mich hier wirklich auf das Lernen in jeder verdammten Lebenslage. Dass wir also ohne Fehler nicht lernen können, aber davor große Angst haben, ja, diese zu machen, könnte daran liegen, dass wir in unserer Kindheit erlebt haben, dass Fehler sanktioniert wurden, also bestraft wurden. Vielleicht sogar ziemlich hart angesichts des damaligen zarten Alters. Wir gehen mal in ein Beispiel. Du durftest damals, warst irgendwie 6 Jahre alt, hattest Glück, dass du Fernsehen schauen durftest oder sogar Filme und hast dir einen Disney-Film reingezogen. Ja, vielleicht, keine Ahnung, das Dschungelbuch. Nehmen wir mal das Dschungelbuch. Und du durftest ein paar Minuten gucken, dann war verabredet, es geht in die Badewanne und später ins Bett. 20 Minuten sind vergangen. Du bist vielleicht gerade an der Stelle, weiß ich nicht, wo Baloo und Mowgli Freunde geworden sind. Und dein 6-jähriges Ich ist am Boden zerstört. Weil es muss jetzt ausmachen und es wollte ja unbedingt wissen, wie es weitergeht. Es wütet und kreischt, die Eltern sind piss, klar, weil es war ja abgemacht und vielleicht konnten sie dich in dieser Wut dann irgendwie auch nicht richtig auffangen und begleiten und haben dich für dein Fehlverhalten bestraft. Zum Beispiel mit Liebesentzug oder mit einem Klaps auf den Po, war ja früher auch sehr beliebt, oder damit, dass es keine gute Nachtgeschichte mehr gibt und auch kein Kraulen mehr. Ergo, du erlebst oder du hast erlebt, dass du etwas falsch gemacht hast und dafür eine Bestrafung bekommen hast. Du hast Konsequenzen gespürt. Niemand will bestraft werden. Also hütest du dich davor, erneut Fehler zu machen. Ich höre schon, wie manche Eltern vielleicht jetzt, die zuhören, sich so denken, wenn das so leicht gehen würde, come on. Schön wäre es, so nach dem Motto, wenn das Trotzen damit gegessen wäre. Vermutlich ist das natürlich nicht der Fall, gerade wenn man jetzt in so einer Trotzphase ist. Aber je nachdem, wie hart die Sanktionen sind, wovon ich persönlich auch nicht überzeugt bin, also von diesem Modell, in jedem Fall brennen sich diese Konsequenzen im Kind ein. Dieses Beispiel, über das wir jetzt gerade sprechen, ist ja ein recht harmloses, abgesehen jetzt vielleicht vom Klaps so, ne? Denn hier spielt das unglückliche Verhalten des Kindes, also das Wüten, Schreien, Weinen, was auch immer, tatsächlich eine bedeutende Rolle. Aber noch schwieriger und auch unangenehmer wird es ja für einen Menschen, wenn er nur bedingt etwas dafür kann. Also, wir gehen ein Stück weiter in deiner Kindheit, du bist jetzt schon älter und du bringst eine 4 in Mathe mit nach Hause. Darüber ist beispielsweise der Papa nicht besonders happy und erteilt dir Hausarrest. Was auf kleinen Beinen beginnt, wird im Erwachsenenalter nur krasser. Ja, insofern wir glauben, dass es besser ist, keine Fehler zu machen, weil wir ansonsten Konsequenzen spüren, die uns nicht gefallen. Kommen wir nochmal auf das Mathebeispiel zurück. Du bringst eine 4 mit nach Hause. Dafür kannst du auch nur bedingt was, weil natürlich haben wir auch Veranlagungen, inwieweit wir gewisse Interessen mit uns bringen, wie gut unsere Lehrer sind. Vielleicht hast du dich dolle angestrengt, hast trotzdem eine 4 kassiert. Jetzt kriegst du auch noch Hausarrest, vielleicht noch einen blöden Spruch gedrückt und hast dich doch eigentlich angestrengt. Schwierig, ganz, ganz schwierig, weil wir das Gefühl haben, zusätzlich, egal wie sehr wir uns anstrengen, wir können es nur falsch machen. Das heißt, wir tun etwas, vielleicht sogar in bestem Gewissen, ja, in bester Absicht und machen es trotzdem falsch. Falsch nach System, ja, falsch nach Bewertung und spüren dann auch noch Konsequenzen. Und das vielleicht auch noch von Menschen, die wir am meisten lieben, was ja in den früheren Jahren unseres Lebens immer die Eltern sind. Fakt ist aber, dass wir jeden Tag Fehler machen. Jeden einzelnen Tag. In der Spiri-Szene, also in der spirituellen Szene, der Persönlichkeitsentwicklung, aber auch im Coaching-Sektor heißt es häufig, du machst keine Fehler, sondern nur Erfahrungen. Ganz ehrlich, ich halte davon gar nichts. Denn genau das ist nur ein weiteres Mittel, um dich nicht damit auseinanderzusetzen, dass du Fehler machst. Du machst Fehler, ich mache Fehler, wir alle machen Fehler. Es geht nicht darum, den Begriff des Fehlers irgendwie zu reframen, damit er leichter getragen werden kann. Also damit er sozusagen leichter auf meinem Gefühl, auf meinem Everyday Doing sitzt, ja, sondern es geht darum zu akzeptieren, dass Fehler menschlich sind und zum Lernprozess dazugehören. Es braucht keinen neuen Begriff. Es braucht Akzeptanz gegenüber der eigenen Fehlerhaftigkeit. Nochmal. Wir müssen den Begriff Fehler nicht umdefinieren, damit er irgendwie leichter zu ertragen ist. Wir müssen akzeptieren, dass wir Fehler machen, dass wir sogar vielleicht fehlerhaft sind. Gehen wir mal in ein ganz spezielles Szenario. Es gibt Menschen, die eine Affäre haben oder hatten. In der Therapie sagt man dazu übrigens Außenbeziehung. Ja, die gehen eine Außenbeziehung ein. Häufig verspüren diese Menschen Schuld, zumindest einen Anteil in ihnen. Und sie hüten sich mitunter lange, lange, lange davor, mit der Wahrheit rauszurücken. Warum ist das so? Weil es mindestens einen Anteil in ihnen gibt, der weiß, dass das falsch ist, der sich schrecklich fühlt. Ja, ein Eingeständnis und die offene Kommunikation mit dem Partner würde die eigene Fehlerhaftigkeit darlegen. Gepaart mit Schuld und Scham. Und das alles sind Gefühle und Umstände, die oftmals so schmerzlich und intensiv sind oder auch erwartet werden, dass sie verdrängt und aufgeschoben werden. Natürlich macht das jetzt auf lange Sicht nicht viel besser, für keinen der Beteiligten. Verständlich ist es aber durchaus, wenn man sich da mal reinversetzt. Denn der Mensch ist immer dazu geneigt, Schmerz zu eliminieren und Glück fühlen zu wollen. Bleiben wir bei diesem sehr heiklen Thema. Heikel deshalb, weil es ein sehr umstrittenes Thema ist, wo auch viele persönliche Gefühle mit reinspielen. Und trotzdem denke ich mir so, los, wir gehen weiter in dieses Thema rein. Warum können nämlich Menschen, die auf der anderen Seite sitzen, ja, also die praktisch von der Affäre erfahren, diesen Fehltritt verzeihen und andere nicht? Das hat viele verschiedene Gründe, angefangen mit der Beziehungshistorie, ja, mit eigens gemachten Erfahrungen, das geht über den Charakter hinweg, aber vor allem spielt hier das Wertesystem eine bedeutende Rolle. Wie gut wir selbst mit Fehlern umgehen können, hängt also auch damit zusammen, wie gut wir verzeihen, vergeben und loslassen können. Gehen wir mal weg von diesem komplexen Thema einer Affäre. Landen wir auch bei alltäglichen Dingen, ja, in denen wir Richter und Richterin spielen. Dann räumt der Partner, die Partnerin den Geschirrspüler falsch ein oder trifft den falschen Ton in einem Gespräch. Das Kind zieht das T-Shirt schon wieder falsch herum an. Und jetzt gebe ich dir mal einen wichtigen Gedanken mit, und zwar: Wir selbst gehen in der Regel am härtesten mit uns selbst ins Gericht. Häufig sind wir uns dessen nicht einmal bewusst. Wenn du also über Hinz und Kunz, Partner, Partnerin, Kind urteilst und alles Mögliche bewertest, vor allem in diesem Szenario negativ, kannst du davon ausgehen, dass dein inner Talk mit dir selbst noch viel gravierender ausfällt. Nochmal. Wenn du selbst bemerkst, du bist krass am Urteilen, am Bewerten, am Richten mit anderen, kannst du dir dessen bewusst sein, dass, ob du das mitbekommst oder nicht, du mit dir noch härter ins Gericht gehst. Für einen entspannteren Umgang mit Fehlern braucht es also nicht nur das Eingeständnis, ja, dass da Fehler da sind, dass du Fehler machst, sondern auch den wohlwollenden Blick auf dich selbst und die Fähigkeit, das Geschehene wieder loszulassen. Vielleicht braucht es an dieser Stelle auch eine kleine Reise zurück in die Vergangenheit. Denn unsere Kindheit nimmt enormen Einfluss auf unser heutiges Leben ein und damit auch auf unseren Umgang mit Fehlern. Hast du ja am Beispiel vom Dschungelbuch vorhin mitbekommen. Wenn du hier reingehen willst, wenn du hier so ein bisschen tiefer reingehen willst, empfehle ich dir dazu unbedingt meinen Workshop Du bist kein Kind mehr. Hier wird ordentlich sortiert losgelassen und es gibt auch ein paar kleinere Vergebungsrituale und andere Visualisierungen. Denn selbst wenn wir manchmal glauben, dass wir mental über etwas hinweg sind, spüren wir doch in uns, dass es auf einer anderen Ebene noch nicht der Fall ist. Und das ist ganz häufig die emotionale Ebene, weil wir Emotionen ganz anders verarbeiten als Gedanken. Ja? Wann immer wir uns unserer Fehlerhaftigkeit bewusst werden, können wir auch entscheiden, ob es eine Entschuldigung braucht, um weitergehen zu können. Und damit meine ich gar nicht nur eine Entschuldigung, ne? Entschulden, an eine andere Person, sondern auch an uns selbst oder sogar vor allem gegenüber uns selbst. Ich habe mich auch schon bei mir selbst entschuldigt, finde ich ganz wichtig, ganz essentiell auch, um sagen zu können, hey, vergeben und vergessen. Wenn ich mich zum Beispiel schlecht behandelt habe, wenn ich wochenlang weder Yoga noch Meditation noch andere achtsame Self-Care-Praktiken und Routinen genutzt habe, obwohl ich bemerkt habe, wie sehr ich sie brauche. Was jetzt an dieser Stelle absolut nichts bringt, ist in diesem schlechten Gefühl, aka schlechten Gewissen, zu verharren. Ne? Stattdessen heißt es vergeben, loslassen oder, noch besser, verändern. Da nehme ich die Praxis eben wieder peu à peu auf und es gibt keine Notwendigkeit mehr, mich für die verpassten Stunden selbst zu geißeln. Ja? Also mich ganz schrecklich zu finden, mich selbst innerlich zu beschimpfen. Und ja, auch das läuft häufig nicht bewusst ab. außer du schaltest den bewussten Schalter ein und das braucht Übung und Training. Lohnt sich aber, kleiner Spoiler. Dann würde ich nämlich volle Kanne in die Opferrolle, in den Opfermodus übergehen. Also wenn ich mich praktisch die ganze Zeit dafür selbst geißel, wie bescheuert ich doch bin, dass ich das nicht gemacht habe, obwohl ich es eigentlich gebraucht habe und sage, okay, ich nehme es wieder auf und immer noch in diesem Gefühl verharre, dann kann ich gerne über meine Unvollkommenheit trauern, aber wem bitte dient das? Niemandem. Verdammt nochmal, niemandem. Vielleicht dem Anteil, vielleicht ist es der Anteil, der denkt, er sei scheiße und würde nichts gebacken bekommen. Wir haben doch alle in uns diesen kleinen Mann im Ohr, der, wenn es mal richtig kacke läuft, uns sagt, ja, hast du mal wieder toll gemacht. Toll, Nastasia, ja, oder toll, Mike, toll, Axel, wer auch immer zuhört, beziehungsweise wie auch immer dein Name ist. Vielleicht ist es ja aber auch so, dass du anstatt diesen Anteil mit Bad Vibes zu füttern, ihn fragen kannst, was er gerade braucht, dass es ihm besser geht. Vielleicht ist es eine Umarmung, vielleicht sind es ein paar liebe Worte, denn das ist genau das, was wir als Kinder gebraucht haben und gebraucht hätten, wenn wir auf die Nase gefallen sind. Genau dann ist nämlich das Aufstehen und Weitermachen viel, viel leichter gefallen. Mic drop, so wird ein Bogen gespannt, Cuties. In diesem Sinne wünsche ich dir ganz, ganz viel Großzügigkeit mit dir selbst. Ja, ich wünsche dir Ehrlichkeit und Selbstvertrauen auf deiner Fehlerreise. Niemand auf dieser Welt, niemand, kein Elon Musk, kein Mahatma Gandhi, wer auch immer, macht alles richtig. Niemand. Und wer definiert überhaupt deine Bewertung von richtig und falsch? Vielleicht nimmst du dir im Anschluss dieser Folge mal ein paar Minuten, um genau dieser Frage auf den Leim zu gehen. Ja. Wer definiert deine Bewertung von richtig und falsch? Falls du die Frage jetzt schon vergessen hast, dann schau doch direkt auf nastico.de vorbei, denn all meine Podcast-Episoden findest du auch als Blogbeitrag für die Kategorie Lesegang, falls du dich da dazu zählst. Ganz, ganz viel Mut beim Erkunden, beim Eingestehen und beim Vergeben. Ich freue mich sehr über dein Feedback und wünsche dir bis dahin eine richtig, richtig schöne Zeit. Thank you.